Heute im Podcast Bookshot Spezial zum Thema Innovation. Ich spreche mit Lars Behrendt, CEO und Gründer der Innovationsagentur Granny & Smith aus Oldenburg, über sein neues Buch Get Real Innovation. Wie man reale oder echte Innovation kriegt, darüber hat er in den letzten 15 Jahren viel erfahren dürfen. Und dass es darauf das richtige Mindset ankommt und auch die richtige Haltung, und das auch nicht nur bei ihm in der Agentur, sondern auch bei den Kunden da draußen, das hat ihn dazu veranlasst, jetzt ein Buch darüber zu schreiben. Also was muss ich in meiner eigenen Organisation ändern? Worauf muss ich bei der Auswahl meiner Kunden achten? Und warum reicht eine Woche, um die Idee für ein Produkt überprüfen zu können? Viel Spaß mit Lars Behrendt und seinem neuen Buch Get Real Innovation.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute unser Special Bookshots. Und wir stellen heute das neue Buch von Lars Behrendt vor, und zwar Get Real Innovation. Hallo Lars, erstmal, wie geht's dir? Schöne Grüße nach Hamburg.
Moin, moin. Oldenburg.
Oldenburg. Oldenburg. Wie komme ich denn auf Hamburg? Ihr sitzt mit Danny und Smith.
Hamburg ist eine Parklücke gegen Oldenburg, vielleicht deshalb.
Okay, gut. Also entschuldige schon mal den Fauxpas vorweg. Also schöne Grüße nach Oldenburg. So, aber wie geht's dir? Alles gut?
Ja, alles, was draußen gerade stattfindet, ausgeklammert, alles gut, ja.
Sehr schön. Wir haben gerade kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Du bist Ingenieur und hast eine Innovationsagentur gegründet. Wie kommt man als Ingenieur darauf? Wie wird man erstmal Ingenieur heutzutage noch oder damals, und wie gründet man dann eine Innovationsagentur?
Ja, verdammt gute Frage. Ich könnte jetzt ausholen, brauchen wir 7 Stunden 90 Sendezeit. Die hochabstrahierte Fassung ist mit viel Zickzack. In meinem Leben schon diverseste Richtung eingeschlagen und irgendwo so immer dieses Gefühl von Scheiße, hier bist du nicht richtig. Das erfüllt mich irgendwie nicht. Also ich mach mal kurz, ich hatte schon mal Informatikstudium angefangen, bis hin zur Hälfte irgendwie geschafft und irgendwie auch für mich festgestellt, so, oh, dröge, da ist es irgendwie nicht so richtig. Dann habe ich meiner vermeintlichen Passion gefolgt, habe einen Motorradladen gemacht, hoch erfolgreich, wahnsinnig viel Geld verdient, also wirklich in Schubkarren nach Hause getragen, das Ganze. Aber auch dann nach 2 Jahren festgestellt, so, irgendwie ist das doch so Daily Business immer dasselbe, und irgendwie kannst das jetzt sein bis an den Rest deines Lebens, und da war ich, glaube ich, irgendwie 22 oder sowas. Und habe dann irgendwann für mich nochmal irgendwie, also mit noch mehr diversen Zickzack-Stationen letztendlich dann dazu gefunden, dass, okay, irgendwie ich habe Bock, so Sachen aufzubauen, gestalten und wachsen zu sehen und sowas. Und so zuzugucken, wie so Dinge so entstehen, das ist eigentlich geil. Wo gibt's sowas? Oh ja, Maschinenbau war das damals. Bin da rein, hoch euphorisch irgendwie, und 2 Jahre lang dann diesen ganzen Wahnsinn gemacht mit irgendwie Hydromechanik und all so ein Bullshit irgendwie. Dann kam man in den Praxisteil, und dann, das war ja noch vor 2000, lang ist es her. Und dann war ich jetzt einer der ersten damals, die gesagt haben, hier dieses komische Ding da, hier dieses Internets, ne? Das geht ja irgendwie nicht so richtig vorbei. Wie wär's denn, wenn wir das so mit diesen ganzen Maschinen, die wir so haben, irgendwie verknüpfen würden? Und habe dann tatsächlich so eine Sondergenehmigung bekommen damals, habe damals die erste Diplomarbeit gemacht, wie man Maschinen mit dem Internet verbindet. Also da ging es um diverse Faktoren dahinter, aber ich will jetzt keinen langweilen, aber, und daher kommt das. Und daher, heute machen wir im Prinzip immer noch dasselbe. Wir entwickeln Lösungen, und ganz, ganz häufig geht es um digitale Lösungen und das Verknüpfen mit physikalischen Produkten, und ja, da kommt das so ein bisschen her.
Ja, das heißt, du hast dann deine eigene Firma gegründet, und ihr beratet Unternehmen in Innovationsprozessen, irgendwie auch Startups und so. Und dann hast du irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich dieses ganze Wissen in ein Buch gießen. Wann war der Punkt für dich, als du da die Idee hattest?
Das heißt, also, nein.
Okay, schon wieder falsch.
Nein, das kannst du nicht wissen. Also, pass auf. Sowohl ich als auch unsere Kunden sagen mir immer, stehen die Nackenhaare zu Berge, wenn sie hören, wie ihr beratet Unternehmen. Weil das Thema, was wir draußen feststellen, ist eben, dass wir eben keinen Beratungsmangel haben. Also Berater, Coaches, Trainer und wie sie alle heißen, gibt es halt en masse. Und das Hauptproblem, was draußen eigentlich vorherrscht, zumindest wie ich es wahrnehme, da gibt es bestimmt andere Meinungen zu, aber ist wir so einen Umsetzungsstau haben. Ne? In den größten Firmen gibt es Ideen ohne Ende und Kreativität, aber es gibt halt auch ein wahnsinniges Tagesgeschäft, und irgendwie kommt nichts davon so richtig auf die Straße. Und so über die Jahre haben wir halt immer weiter versucht, so unsere Arbeitsweise dahin zu optimieren, dass wir uns darauf konzentrieren. Also nicht schlaue Sprüche oder 100 Seiten PowerPoint, sondern wie können wir es jetzt schaffen, diese Ideen, die da sind, wirklich auf die Straße zu bringen? Wie kann man das machen? Und ich habe, um da irgendwie, also auch wir hatten wahnsinnig viele Struggles und Herausforderungen, wie das so üblich ist in diesem Sektor, und habe wirklich, glaube ich, jedes verschickte Buch draußen gelesen, was es da irgendwie gibt, und habe immer nur dieselben Themen darin so wahrgenommen, wo ja, ihr müsst da nur die 10 Punkte machen und dann müsst ihr hier ein bisschen knicken und ein bisschen knacken und dann funktioniert das schon. Aber in der Praxis hat das alles nicht funktioniert. So, und das ist sowas wie der bestimmte Axt, das kann nicht wahr sein. Vielleicht habe ich noch nicht das richtige Buch gefunden, aber es war dann immer mehr. Und nirgendwo stand eben so richtig drin, wie das eigentlich geht mit dem Innovation bauen und auf die Straße bringen und nicht nur in der Theorie darüber zu reden. Also das mein Hauptkritikpunkt war, das waren immer irgendwelche Professoren, die bestimmt auch super schlau und was nicht sind in der Theorie, aber so Leute aus der Praxis, die es wirklich gemacht haben, da gab es im Verdacht verdammt wenig und deswegen habe ich halt dieses Buch geschrieben.
Das hast du aber geschrieben, nachdem du aber eigentlich schon ja selber auch mit deinem eigenen Unternehmen einen gewissen Prozess, Transformationsprozess auch selber durchlaufen hast.
Wir haben viele Prozesse und Transformationsprozesse durchlaufen und sind auch immer wieder dabei. Ne? So ist es halt nicht. Ne? Also ich würde auch nicht jetzt behaupten, dass wir jetzt einen absoluten Gral der Weisen gefunden haben, der sich auf jede Firma zu 100% anwenden lässt. Ne? Garantiert nicht. Aber das, was wir so erlebt haben in diesen 15 Jahren, sind wir ungefähr jetzt am Markt, war halt immer wieder Struggle. Ne? Also auf der einen Seite ging es mal darum, dass wir gedacht haben, wir müssen irgendwie einen anderen Projektmanagement-Prozess haben, wir müssen einen anderen, also immer ganz, ganz häufig Prozesse, da haben wir Leute ausgetauscht, dann haben wir uns bessere Leute geholt, schlauere Leute, dann wieder bessere Prozesse, schlauere Leute. Und irgendwie sind wir immer wieder bei den selben Problemen gelandet, dass es halt am Ende auch für uns unfassbar schwer war, die Dinge wirklich auf die Straße zu bringen. Und dass wir immer wieder gegen Wände gefahren sind, so wie, wenn die Unternehmen ehrlich sind, auch ganz viele Unternehmen, genau dasselbe auch der Fall ist, ne? Bei uns ist halt nur der Vorteil, dass wir das ja in Serien machen. Also in Serie haben wir immer wieder Innovationsprojekte und vielleicht nicht nur ein oder zweimal im Jahr, sondern so 30 bis 40 Mal pro Jahr. Dann kriegst du irgendwann so eine Lernkurve rein und die Lernkurve war gespickt von Schmerzen, Blut, Schweiß und Tränen. Und irgendwann sind wir dann in so eine ganz andere Richtung und haben uns dann entwickelt. Und das hat so ein bisschen geholfen, glaube ich, so den Weg, wie wir ihn heute gehen, dass es eben so ein bisschen, ja, reibungsfreier oder mehr Output drin hat, wie immer das Ganze formulieren möchte.
Wenn ich das jetzt so in deinem Buch richtig verstanden habe, sind gerade die Projekte, die viel gescheitert sind, so klassische Wasserfallprojekte, ne? Ja. Oder sagst du, in diesem magischen Dreieck aus Qualität, Zeit und Geld, das kriegt man da nie eigentlich gemanagt, ne?
Ist so, aber selbst, also die Antwort ist jetzt nicht, statt Wasserfall nehmen wir Scrum, sondern das haben wir auch schon durch. Die ganzen Scrum und Agile Master und Sachen, es gibt bestimmt welche, die das auch hundertprozentig gut hinkriegen. Ich sage aber auch, dass das bei uns auch dann immer wieder, trotz neuester Methodiken, immer wieder an die Wand gefahren worden ist. Im Motto so, dass man, ein Beispiel, dass man während des Projektverlaufs einfach so die Vision verloren hat. Worum ging es denn eigentlich wirklich? Oder den Glauben ins Projekt verloren hat. Also dieses, ich weiß nicht, ob wir das wirklich schaffen. Und selbst wenn wir es schaffen, wird es am Ende wirklich ein Erfolg. Also diese inneren Zweifler, die da mal aufgekommen sind. Ne? Und die haben auch mit den neuesten Methodiken es einfach irgendwie nicht geschafft, so richtig über den Berg zu helfen. Ne?
Und dann habt ihr festgestellt, es liegt an den Menschen.
Geile Einsicht. Ja. Nee, aber andersrum. Also wir haben gemerkt, Menschen auszutauschen bringt dann auch nichts mehr. Ja, also klar denkst du, oh ja, die sind alle wie doof, jetzt müssen wir neu haben, noch schlauere, noch bessere. Und dann hast du noch schlauere, noch bessere und kommst aber immer wieder auf dieselben Probleme. Und dann haben wir zum Beispiel uns sogar mit dem Hirnforscher ganz intensiv auseinandergesetzt, mit dem Gerhard Hüther. Der ist ja auch nicht so ganz, ganz unbekannt. Also denkt man, was er macht, hat so ein bisschen Substanz. Ist dann hier bei uns im Hause gewesen, hat dann nochmal so den nächsten Transformationsprozess wieder begleitet. Dann haben wir versucht, zum Beispiel herauszufinden, Mensch, wofür ticken denn Menschen eigentlich so? Ja, also ist natürlich klar, wenn ich denen so eine Aufgabe aufbrate, so im typischen Agenturmodus, nach dem Motto, Kunde XY will mehr Umsatz, hier mach mal, bau mal und bitte bis nächste Woche Dienstag fertig. Dass das nicht resoniert, kann man sich relativ schnell vorstellen. Und jetzt die stark übertriebene Variante wäre ja, Mensch, wir wollen hier eine Lösung bauen, wo wir alten Menschen helfen können. Und dein Vater ist da auch ein alter Mensch und du hast da auch dieselben Probleme, resonierst du damit und dann, ja, sowas würde ich gerne machen. Das ist so das Gegenteil davon, das schafft natürlich auch nicht immer, aber dass wir zumindest versucht haben, über so gewisse, so, wir nennen das mal Leitbildentwicklung, herauszufinden, hey, wofür ticken die Leute denn überhaupt? Was motiviert sie? Wofür brennen sie, ne? Und haben versucht, dadurch unseren gesamten Einstellungsprozess zum Beispiel zu verändern. Ja? Also, dass wir grundsätzlich nur noch Menschen einstellen, die jetzt nicht unbedingt die besten Programmierer der Welt sind, sondern eben eine absolute Leidenschaft, ein bestimmtes Thema haben, was bei uns auch entweder projektweise resoniert oder eben halt in der Firma irgendwie zueinander passt. Ne? Und das ist ja schon mal tatsächlich ein komplett gänzlich anderer Ansatz als das, was wir heute haben. Heute stellen wir einfach ein, erfüllt ihr die Grundvoraussetzungen, Programmiersprache A bis Z, ja, dann wird er eingestellt, ne? Weil wir auch teilweise gar nicht mehr so, sagen wir es vorsichtig formulieren, so selektiv sein dürfen, weil wir zumindest im Dienstsektor auch einen gewissen Fachkräftemangel haben. Ne?
Du beschreibst das in dem Buch ja eigentlich ganz schön, wie ihr das macht, welche Methodiken einsetzt, wenn ihr Leute einstellt. Also magst du das vielleicht mal kurz beschreiben? Ich finde das eigentlich sehr, sehr interessant.
Also erstmal, wir stellen auch keinen normalen Stellenanzeigen, sondern wir sagen, ey, komm bitte nicht zu uns. Das steht vorne drauf. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Wir machen solche Sachen zum Beispiel so LinkedIn-Stories zum Beispiel, wo wirklich drinsteht, pass auf, komm bitte wirklich nicht zu uns, wenn du einer von den und den Typen bist. Und diese Typen sind zum Beispiel die dann sich gerne auf den Schultern anderer ausruhen, die gerne dies, das, jenes machen. Also das man alles so typisch kennt, auch die Kollegen noch nicht so haben möchte. Und komm bitte nur zu uns, wenn du wirklich, wirklich Bock hast, auch durch so einen Teil der Tränen zu gehen, weil Innovationsentwicklung ist sowas von ein arschharter Trip. Ja, das sind interessante Projekte, ja, die machen auch richtig, richtig Laune und die haben auch einen Impact und einen Tiefgang und was nicht alles, aber das ist halt die Kehrseite dazu. Ne? Also wenn du in solchen Projekten eintauchen willst, dann musst du auch bereit sein, diesen Weg auch vollumfänglich gehen zu wollen. Ne? Und das differenziert uns ein bisschen in diesem Prozess und wenn du das willst, dann können wir gerne zusammen mit dir mal so einen Leitbildprozess machen. Also wir gucken mal, was dich als Persönlichkeit eigentlich wirklich ausmacht. Also jetzt nicht irgendwie Lebenslauf 3 Seiten und meine Hobbys sind Hobbys, Briefmarken aufkleben und reiten, sondern eben mal zu gucken, was ist ja als Persönlichkeit wichtig. Ne? Also nach welchen Werten tickst du? Auf was resonierst du besonders stark? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Und nicht nur beruflich, ne? Also ich möchte vom Senior Developer zum Senior Executive Interest Developer kommen und möchte mir Gehalt. Ja, das gehört auch dazu. Sondern was möchtest du im Leben hinterlassen? So ganz furchtbar fiese, tiefgehende Fragen, die zum Beispiel auch für einen Ingenieur in so einem Bewerbungsprozess dann auch schon mal wirklich komisch werden können, wo die mit großen Augen angucken und sagen, muss ich das beantworten? Nein, musst du nicht. Aber wenn du halt zufrieden werden willst im Job und glücklich werden willst im Job, wäre es irgendwie cool, wenn wir herausfinden, wo du hin willst als Mensch und nicht nur als Arbeitnehmer, sondern als jemand, der halt vielleicht in Projekten mitgestaltet. Ne? Und das hat zumindest ein bisschen was in diesem Prozess schon mal beschleunigt, dass man eben sich mit Menschen umgibt, die nicht nur irgendwelche Ziele vor die Nase gehalten bekommen, sondern die Dinge aus sich heraus mit einer anderen Leidenschaft halt irgendwo betrachten. Ne?
Das habt ihr ja wahrscheinlich nicht schon immer so gemacht und das war ja schon auch ein Prozess. Wie haben denn da die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so drauf reagiert? Irgendwie, bist du mit der Idee einfach mal angekommen, wir machen das jetzt so oder habt ihr das von innen raus entwickelt?
Maximale Ablehnung, ganz simpel. Was ist denn das jetzt hier für ein Sektenscheiß, O-Ton? Also den Gerhard Hüther kannten zwar so die meisten und wussten auch, dass er schon 700 Bücher geschrieben hat und dass er vielleicht nicht so ganz bekloppt ist, aber O-Ton, was holen wir uns hier so ein Gehirndoktor hier rein? Was soll das? Brauchen wir nicht. Ne? Also Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Und selbst bei denen, die auch so ein bisschen vielleicht Angst haben, vor dem herauszufinden, was wirklich selbst wirklich wichtig ist, bei denen, die für sowas offen waren, das waren eigentlich eher dann die schon in ihrem Leben so ein bisschen wussten, wo sie hin wollten. Und dann gab es so ein paar Zweifler, so mittendrin, so, ja, ich weiß nicht, gucken wir mal an, vielleicht eventuell. Aber ist halt so, wenn du das so, also du kannst diesen Prozess nicht betrachtend, sondern du musst, wenn, dann musst du voll reingehen. Und erst dann bringt er auch was für dich. Aber in der Summe eher ablehnen, also bei den Stehenden auf jeden Fall. Das muss man schon klar sagen. Ja, weil das total unüblich ist. Wir haben das so vor 7, 8 Jahren damit gestartet. Zu dem Zeitpunkt war es noch total so hier Work-Life-Balance und ich muss doch irgendwie sehen, dass ich irgendwie doch zeitig nach Hause komme und so. Das waren so die Hauptprioritäten. Ne? Dass es überhaupt so diese Sinnfrage im Beruf gibt, das ist ja eine relativ neue Erscheinung. Ne? Und das war zum damaligen Zeitpunkt, obwohl es viele junge Leute auch dabei waren und wir auch da ja schon eine Innovationsagentur waren, war das für einige zu innovativ, muss ich ganz klar sagen.
Kurz, wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter hast du da?
Also wir hatten zum damaligen, wir waren mal irgendwas so 40, 45 und haben uns dann immer weiter runtergedampft und sind jetzt bei so einem Kern von irgendwie so knapp immer um 10 rum und holen uns aber projektweise die Experten dazu, die wir brauchen. Also wenn wir jetzt in so ein Thema haben, wo wir zum Beispiel einen Audiologen brauchen, dann haben wir den jetzt nicht permanent vor bei uns hier im Team sitzen und das einmal im Jahr ein Projekt machen darf, sondern holen uns halt irgendwie dazu, wenn das Thema kommt. Oder vor kurzem hatten wir photonische Bauteilplatzierung. Keine Ahnung, wie das funktioniert, was das ist. Das ist irgendwie so oft. das kannst du dir nicht dauerhaft vorhalten, sowas, und dann holen wir uns die Experten dann dazu, wenn wir sie brauchen. Ne? Und wir merken aber auch, dass das Team auch nicht so groß sein darf. Also ein Team, da gibt es auch so diverse Studien, besteht eigentlich so maximal immer nur aus 5 Leuten. Ich glaube, die Idealzahl ist tatsächlich 4,7. Das stellen wir auch fest. Wenn wir in diese Arbeitsweise, die wir haben, so reingehen, dann ist ein Team nie größer als 5 Leute. Ja? Wir haben zum Beispiel auch kein Projektmanagement mehr da drin, sondern wenn du an Aufgaben arbeitest, für die du wirklich selbst tickst, dann brauchst du keinen, der dir sagt, was du tun sollst. Das ist so der Nebeneffekt dabei. Ne? Und also an allen Ecken und Enden alles aufgeworfen, rumgeworfen und verändert. Und das ist aber auch so ein Veränderungsprozess, musste ich auch relativ schmerzhaft merken, den kann auch nicht jeder so mal eben mitgehen. Und selbst bei uns kam dann häufig auch der Spruch so, ja, aber das haben wir doch schon früher anders gemacht. Das war doch eigentlich ganz okay. Jein, das mag früher okay gewesen sein, aber für die Aufgaben, die so auf uns zukommen, und das wird ja gerade in dieser Zeit mit Künstlicher Intelligenz und sonstiges ja noch viel komplexer gerade oder noch schneller, reicht das halt nicht mehr aus, sich darauf auszuruhen, was früher mal war. Ne? Und von daher bräuchten wir schon so eine gewisse Grundhaltung, die diese Offenheit mit sich bringt.
Was du ja auch in deinem Buch, sind ja viele, viele Einflüsse quasi, die da eine Rolle spielen. Ne? Ich meine, du zitierst ja irgendwie, ne, weil du sagst, für was brennen die Leute? Ich glaube, das ist so wahrscheinlich ein bisschen Stephen Covey-Pate gestanden oder auch Simon Sinek. Selbst die Idee von New Work, also dass die Leute eigentlich das machen, also die ursprüngliche Idee von Friedrich Bergmann, dass die Leute eigentlich das machen sollen, wozu sie wirklich richtig Bock haben, ja. Das sind ja eigentlich Sachen, die gibt es ja auch schon relativ lang. Ne? Warum hat das in Deutschland vor allen Dingen so lange gedauert, bis Leute wie du oder grundsätzlich ja auch in der Wirtschaft auf die Idee gekommen sind, sowas auch mal hier in Deutschland zu machen? Meinst du, wir Deutsche sind da so ein bisschen hinten dran?
Ja, du hörst mich ja schwer atmen, ne? Also ich würde selbst jetzt noch behaupten, weil wir dafür noch nicht reif sind. Und zwar hat das ganz einfach damit zu tun, das hat ja auch in diesem TED-Talk mit drin, an dem Umfeld. Ne? Also es fängt an, wenn ich am Freitag damit nach Hause fahre und ich höre im Radio so, ey, yippie, yay, endlich Wochenende, endlich sind wir, in Klammern, frei. Und ich denke, ey, what the fuck, was erzählt der Moderator für eine Scheiße gerade? Ja, ich freue mich auch gewisserweise aufs Wochenende, aber nee. Das gesamte Umfeld manifestiert in konstanter Art und Weise das Job, was ist, zum Broterwerb. Und es ist ja auch so, wenn man sich die ganzen Gallup-Studien und sonstiges anguckt, dass, ich glaube, 70-80% der Menschen genau so auch agieren und arbeiten. Und aber es ist halt so, wenn du wirklich innovative Produkte auf die Straße bringen willst, dann reicht das halt nicht aus. Da kannst du nicht einfach Dienst nach Vorschrift machen. Das funktioniert einfach irgendwie nicht. Ne? Also das gesamte Umfeld trägt einen massiv in diese Richtung rein, dass ich doch bitte den Beruf nur so zu erfüllen hätte, dass es zum Lohnerwerb mir reicht. Und da habe ich halt persönlich eine komplett andere Meinung drüber, das Beruf von Berufung kommt. So simpel, wie es einfach ist, ja, dass ich darin aufgehe und mich erfülle und Bock drauf habe. Und ich muss auch nicht den ganzen Tag und von morgens bis abends 365 Tage im Jahr wie eine Fackel brennen. Aber wenn ich, sag mal, 350 Tage im Jahr wie ein loderner Wassersack in der Ecke hänge, dann muss ich mich übrigens fragen, ob ich nicht vielleicht was ändern müsste. Und das vertrete ich. Aber das ist in der Breite draußen tatsächlich nicht angekommen. Das ist einfach Fakt. Ne? Und deswegen glaube ich auch, wir sind auch, also selbst diese New Work-Bewegung, auch wenn sie so uralt ist, da sind wir doch lange nicht am Ende. Wir sind maximal auf den ersten 10% dieses Weges angekommen. Und es gibt einzelne Menschen, die da total bereit für sind, sich an die eigene Nase zu fassen und sagen, okay, pass auf, ich bin's und ich kann bei mir anfangen und kann mir das Leben besser gestalten und ich kann es nicht von allen anderen erwarten. So. Aber es ist ein saumäßig schwieriger Prozess, sowas.
Ja, ich glaube, es muss den Menschen irgendwie klar werden, dass es dann, also, oder die müssen so sozusagen so viel Pain spüren, dass sie was ändern müssen eigentlich. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich noch schwer genug, es dann trotzdem zu tun. In deinem Buch schreibst du auch, dass es ja, dass man auch die Kunden im Prinzip sich genau angucken sollte. mit denen man das macht. Ne? Das sagt man ja so leicht, ja, aber
als, ja, auch als
wir tut es. Ne?
Ja, auch wir natürlich auch Dinge, wo du denkst, so, deswegen aber auch die Größe des Unternehmens überhaupt stehen. Ne? Also man hätte ja ohne weiteres hochskalieren können und jedes Projekt annehmen und einfach nur runterverbotten. Das geht natürlich auch, aber wenn du ehrlich bist, das macht in keinster Weise zufrieden. Wir waren ja mal auf diesem Kurs ja auch und haben im Grunde genommen alles angenommen, alles mitgemacht und jede Preisausschreibung, jeden Pitch, alles, was irgendwie geht, immer rein damit, häufig auch über den Preis gewonnen und über Tränen und dann ausgearbeitet. Ist es halt nicht, ne? Deswegen, dann lieber doch andersrum, wenn sich hier bei uns ein Kunde bewirbt für ein neues Projekt und so sagt, pass auf, nur damit es von Anfang an klar ist, ja, wir sind zwar irgendwie sowas wie Dienstleister, aber wenn wir agieren, dann nur auf Augenhöhe miteinander und ach übrigens, wir machen nur Projekte, in denen wir auch stehen. Und das geht jetzt tatsächlich ein bisschen doof, aber du musst einmal im Runterschreiben, was du vorhast, in Form so einer Pressemitteilung aus der Zukunft, wo du hin willst, welchen Impact du mit dieser Lösung erzielen willst. Also nicht wie viel mehr Umsatz, Ertrag oder irgendwas. Und mit diesem Papier gehe ich bei uns ins Team und schaue, ob der Leute wirklich drauf Bock haben, resonieren und sagen, hey, da kann ich was beitragen und da hätte ich richtig Bock drauf. Und dann entsteht auch ein Drehmoment in diesen, wir machen ja nur so Wochensprints, mehr ist es ja gar nicht, also einwöchige Projekte, was für manche da klingt, als wenn es völlig unmöglich wäre, ist es aber auch gar nicht. Aber wenn du dann ein Team drin hast, die richtig sagen, geil, das machen wir jetzt und da legen wir jetzt alles rein, dann entstehen ja halt auch außergewöhnliche Lesungen. Ne? Und da steckt auch ganz viel dieser Match drin. Also, dass wir eben versuchen, halt Menschen zu finden, die bereit sind, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und nicht einen x-beliebigen Dienstleister suchen, sondern mit Menschen zusammen, die auch dieses Feuer entfachen und dann entstehen da halt Dinge, die ja, komplett auf einem anderen Level funktionieren. Ne?
Woran merkt ihr, dass die Kunden dann zu euch passen? Oder vielleicht woran merkt ihr, dass Kunden dann nicht passen? Was sind denn so klassische Indikatoren, wo ihr sagt, oh Gott, Finger weg?
Es gibt zum Beispiel eine so eine ganz, ganz blöde Kardinalfrage, die wir bei Startups zum Beispiel machen. Ne? Das wir einfach fragen, also, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Ganz simpel. Wenn dann die Antwort kommt, ja, also wir wollen den Exit machen in 2023 und dann wollen wir okay. Nicht übel nehmen, bitte, aber wir haben kein Interesse, euch einfach nur reich zu machen. Es ist so, sorry, gibt's genügend draußen, die es super toll können, aber die Erfahrung zeigt halt, also wir haben über 50 Startups mit aufgebaut, dass wenn Menschen nur aufs Geld aus sind, dass das Ganze einfach nicht funktioniert. Sondern da muss ein Sinn da stecken, ein echter Impact. Das ist irgendwo irgendwas Tolles machen, was das Leben der Menschen besser macht oder irgendetwas. Und dann kommt als Nebeneffekt das Geld, aber nicht in dieser Reihenfolge. Und wenn nur das Ziel ist, wir wollen zum Beispiel den Exit hinlegen, ja, okay, mach mal. Ich kann auch jetzt schon vorhersagen, es wird in den seltensten Fällen der Fälle wird das überhaupt ein erfolgreiches Unternehmen. Weil das spüren alle Beteiligten. Ja, und entweder es kommt irgendwie irgendwas Intrinsisches, also irgendwas, echten Antrieb, wo man wirklich was Tolles schafft, oder in der Regel wird es dann so ein Flop. Ne? Und deswegen, da merkt man, es ist eine dieser ziemlich fiesen, aber dann manchmal auch sehr stark offenbaren Fragen. Ne?
Ich finde ja auch, wenn man auch mal wirklich Nein sagt, das fühlt sich auch gut an. Ne? Also auch wenn man das am Anfang erstmal sich überwinden muss, aber es tut eigentlich gut, ne? Du schreibst ja in deinem Buch, glaube ich, so ein bisschen, es gibt sowohl die, ja, sag mal, toxische Kunden, aber es gibt auch toxische Mitarbeiter, ne?
Ja. Gibt auch toxische Chefs, ist mir auch schon vorgeworfen worden. Weil natürlich, ist natürlich
interessant,
total, ja, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und jemand dann so ein spiegelt, so, hey, wo ist denn eigentlich so gerade dein Feuer? Merkst du das eigentlich gerade? Ne? Das ist natürlich auch, ne? Also gibt es in allen Ebenen, ne? Also da sind wir alle nicht von frei und können ne, im Stein, Glashaus Steine werfen und so immer, verdammt schwierig. Aber trotzdem kann man ja den Anspruch haben, den Versuch dahin zu kommen und sagen, okay, und das ist auch der Grund, warum wir nur in diesen wochenweisen Projekten arbeiten, weil wir immer wieder feststellen, selbst bei 2 Wochen langen Projekten wird es schon arg eng mit diese Motivationskurve in so einem Level so weit oben zu halten. Ne, weil wir dann ja in einer Intensität am Ballern sind, immer mit dem Ziel, Ende so einer Woche, also Deadline ist zum Beispiel Donnerstag abends 18 Uhr, muss entweder ein Prototyp stehen oder ein neues Produkt online gehen oder irgendwas Testbares, Anfassbares auf dem Tisch liegen. So muss man sich das vorstellen. Und das schaffst du halt nicht, nur mit der üblichen Arbeitsweise, die draußen so standardmäßig ist bei 99% aller Firmen und Dienstleister, dann ist keine Chance, weil das hat einen Grund, warum Produkte heute 18 bis 24 Monate brauchen, bis sie irgendwie fertig sind. Ne? Und da aber auf diese Arbeitsweise haben wir eben wirklich keine Lust mehr, sondern immer voll konzentriert mit Leuten, die richtig Bock haben, die fit sind, die gesund sind, die mental gespitzt sind, reinzugehen in so eine Innovation Week, Vollgas geben, abliefern und dann in der nächsten Woche machen wir entweder was anderes, komplett anderes, eine ganz andere Branche, anderer Kunde, oder lassen auch mal alle fünf gerade und arbeiten nur wieder an uns selbst, machen nochmal irgendwie wieder einen Online-Kurs oder irgendwas, wie auch immer. Ne? Also so muss man sich ungefähr vorstellen. Ne?
Das heißt dann im Umkehrschluss, dass ihr Kunden gar nicht langfristig betreut, sondern eher tatsächlich wirklich so Funken entzündet und dann so ein Handover macht, oder wie geht das?
Jein, also nehmen wir mal sowas wie, das ist ein schönes Beispiel, die Allianz, die haben wir im letzten Jahr so ein Startup in den Start gebracht. Doch, wir betreuen euch gerne langfristig, aber nicht am Stück. Also bestes Beispiel, da gab es eine Kartellrechtsprüfung mittendrin. Ja? Da kann ich ja schlecht sagen, ey Team, warte doch mal eben ab, was da rauskommt, sondern das ist ja ein Prozess von mehreren Wochen. Ja, dann muss das durch die Rechtsabteilung, dann muss das hier durchgequetscht werden, dann muss die Behörden muss antworten, sonstiges, das ist alles super. Aber in der Zeit machen wir was anderes. Und sag doch einfach Bescheid, wenn ihr damit durch seid, und dann kannst du weitergehen. Und dann rufen die einfach an, da soll es weitergehen, können wir da wieder so eine Woche buchen, wir brauchen die Spezifika für so ein Team, wir haben ungefähr Rechtssicherheit, wollen wir da machen. So, dann machen wir weiter, alles gut. Aber dann ist irgendwann auch, das Startup steht dann auch, ne? Wir haben in dem Fall, glaube ich, 6 oder 7 Sprints gehabt, und das Startup war dann fertig. Also online, nicht nur online, sondern echte Menschen drin und Geschäftsmodell steht und alles funktioniert und ist tackerlos bis hin zu, dass der Mülleimer unterm Tisch steht und der Klingelknopf unten, also ernsthaft, ne? Also selbst das ist dann eine Aufgabe, die damit erfüllt werden muss, den Klingelknopf zu beschriften. Und dann geht das ab, ne? Und dann konnten die anfangen zu arbeiten. Aber wenn du weißt, dass normalerweise bis ein Startup schwarze Zahlen schreibt, weiß jeder, dauert immer so 2 Jahre, weil halt immer wieder irgendwelche Irrungen und Wirrungen von irgendwo herkommen. Und so haben wir halt so einen Prozess total verkürzt, ne? Also auch was das Investment anbelangt, ne? Und das ist halt für alle Beteiligten irgendwie ein bisschen angenehmer. Ne?
Wenn du von Sprints sprichst, das ist ja ein bisschen so hier Jake Knapp angelehnt, diese Google Design Sprints. Weil du gesagt hast, ihr würdet jetzt nicht nach Scrum arbeiten, aber grundsätzlich agile Elemente setzt ihr ja schon ein. Also im Sinne von schnell an den Markt gehen, schnell verproben und so. Absolut. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, wie nennt ihr das? Sprint 2X?
Also, ja, wir haben jetzt uns auf Innovate geeignet, weil es einfach im internationalen Vergleich, wenn du sagst Sprint 2X, das klingt für den Amerikaner wie Sprint 2-mal und dann ist alles fertig. Also wenn das Ganze jetzt Innovate, das ist die neue Bezeichnung, irgendwie jetzt Marke eingetragen und so weiter alles. Wie soll man das erklären? Es ist nicht immer alles sofort damit erledigt, ja, aber was wir einfach umdrehen, also und wie wir darin arbeiten, wir machen das Thema so with the end in mind. Also das Erste, was wir machen, dass wir ein gemeinsames Verständnis aller Teammitglieder schaffen von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Und man ist erschrocken, wenn alle erstmal nicken, aber wir es dann irgendwie tatsächlich visualisieren und man feststellt, okay, wir hatten zwar alle vor einer Stunde genickt, aber wir sehen jetzt, dass wir doch irgendwie ganz unterschiedliche Vorstellungen im Kopf hatten. Das heißt, als alles Erste machen wir erstmal so eine visuelle Klammer davon, alles immer im Sinne von Prototyping. Also es muss nicht perfekt sein. Was kann ich denn mal nehmen für ein Produkt, wo man sowas gut erklären kann? Ich hätte gerade ein aktuelles, da habe ich ja nicht überreden, wenn man diese Geheimhaltungsgeschichten.
Du hört ja keiner zu, also mir kannst du es ruhig erzählen.
Ja, das ist gruselig, legen Sie mir wieder den Kopf ab. Wir hatten zum Beispiel ein Einkaufswagen. Ja, also um ein physikalisches Produkt. Ist relativ selten, weil so 90% sind halt digitale Produkte mit physikalischen Komponenten, aber das war mal ein richtig physikalisches Produkt, so. Und da haben wir in der ersten Woche mal, wie könnte sowas aussehen, ein Einkaufswagen, der einklappbar ist, den man also ganz einfach ins Auto ein- und ausladen kann, der sich von selbst so entfaltet, dass dann so Räder drin sind, ich fahre einen Einkauf, pack meinen Einkauf rein, fahre wieder zum Auto, der klappt sich wieder ein und ich muss nichts heben, nichts brechen und gar nichts, so klingt ja erstmal gut. So, das war das Briefing. Und dann haben wir tatsächlich am ersten Tag gesagt, okay, könnt ihr euch das noch vorstellen? Ja, dann haben wir angefangen zu basteln. Einfach mal, das läuft dann so in so einem Format, jeder eine Stunde und mach doch mal eben dein Ding erstmal. Dann zeigen wir uns dann mal gegenseitig, wie weit wir sind. Also wirklich auf Krickel, Krackel, Papier, Schere, Licht, so auf dem Niveau, gucken uns die Sachen dann gemeinsam an. Dann haben wir schnell festgestellt, okay, ziemlich unterschiedlich. was wir dann machen, wir diskutieren das nicht, sondern wir voten das einfach. Ne? Holen die Kunden mit rein, voten das Ganze entsprechend, dann gab es relativ schnell einen Favoriten und dann iterieren wir den Favoriten. Dann haben wir als nächstes zum Beispiel ein Lego-Modell gebaut und festgestellt, ah, shit, geht so nicht, müssen wir ein bisschen anders machen. Und Lego-Modell, Auto einladen, ausladen, einladen, ausladen, einladen, ausladen, iterieren, iterieren, aber alles innerhalb von einer Stunde. Ja, also nicht irgendwie so ein Designprozess, der dann irgendwie ewig dauert. Dann als nächstes ein virtuelles 3D-Modell davon gebaut, wieder getestet. Und dann haben wir in der ersten Woche, soweit ich mich richtig erinnere, noch einen 1:4 Prototypen gedruckt auf dem 3D-Drucker. Und das Ding stand erstmal soweit als Produktvision. Ja, das heißt, das unterscheidet sich von diesen Jack-Knapp-Ansätzen und von den Design-Sprints, wo ja in der Regel immer nur irgendwas komplett Virtuelles gemacht wird, sondern wir bauen das dann wirklich, ne? Also richtig mit Engineering. Und im nächsten Sprint haben wir es dann wirklich gebaut, 1:1, aus Aluminium. Und haben zum Beispiel dann auch festgestellt, scheiße, das Ding ist ganz schön schwer. Ja? Also, wow, müssen wir noch ein bisschen was an Leichtbau machen. Ne? Sind damit einkaufen gefahren, beim Obi rein, raus, mal getestet, wie das Ganze funktioniert. Das war die Zeit, wo diese riesen Einkaufsschlangen waren, vorne an den Märkten. Dann sind wir schön an den 100 Meter langen Schlangen mit einem Einkaufswagen vorbeigefahren, vorne vorbei. Großartiges Gefühl, ne? So, aber also es geht dann immer sehr schnell einfach ins Testing auch rein, ne? Dass man einfach dann, also so ein bisschen weg von diesem Anspruch, wir machen erstmal alles fertig, sondern Testing, Testkunden ausprobieren lassen, kriegen die es hin, auch einen vollbeladenen Einkaufswagen als Hausfrau, die vielleicht nur 1,50 groß ist, das in den SUV reinzuwuchten, klappt das überhaupt, ne? Solche Sachen zum Beispiel, ne? Und das ist halt ein gänzlich anderer Ansatz, weil wir die Produkte wirklich, wirklich, wirklich bauen und nicht nur in der Theorie bleiben. Und selbst wenn wir ja nur im digitalen Raum sind, dann bauen wir die so weit fertig, wie es irgendwie geht, lassen gleich noch irgendwelche Schnittstellen weg und mit dem Ziel, immer sofort ins Testing gehen zu können. Also weil der Hauptpunkt ist, dass wir rauskommen aus diesen Diskussionen und diesen I-Believe- und You-Believe-Spielchen. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, ja, wo du dann stundenlang in irgendwelchen Meetings rumdiskutierst, ja, aber ich glaube noch nicht so richtig, ich glaube, wir müssen mehr in die Richtung, ich glaube. Okay, wenn wir uns dann nicht einig können, machen wir zwei Varianten und die testen wir draußen. Und dann die Variante, die besser resoniert, auf die committen wir uns dann und von da aus geht's weiter.
Ich kenne das sehr gut, ja. Aber da brauchst du aber genau den Kunden, der da nicht sagt, ich erwarte aber von der Agentur, dass die mir sagt, wie es richtig geht. Ich glaube, das ist ja die Haltung des Kunden da draußen.
Ja. Ist ja auch vermeintlich richtig, aber ich sage, es gibt keine Innovationsexperten, was totaler Bullshit ist. Weil wenn es Innovationsexperten gäbe, dann hätten die alle eine Glaskugel bei sich auf dem Tisch. Und es gibt viele, die können so tun, als ob. Das ist aber halt auch völliger Bullshit. Was viel besser ist, hol dir die Antwort vom Markt, also von den Käufern. Wir entwickeln zum Beispiel auch viel Produkte, stellen sie dann online, meinetwegen auch mit einem 3D-Rendering oder irgendetwas und beobachten einfach, wo wird auf Kauf hingeklickt. Ja, ganz konkret, welches Produkt verkauft sich besser? Dann bist du weg von diesem I believe und you believe. Jetzt würde dir sagen, was ist denn, wenn das Produkt noch nicht fertig ist? Er macht ja nichts, dann kommen die halt auf eine Seite, wo drauf steht, tut es leid, Produkt ist gerade ausverkauft oder erst wieder ab Mai diesen Jahres lieferbar. Zack, fertig. Wenn Sie möchten, hier eintragen auf die Warteliste und wir informieren Sie, sobald die Verfügbarkeit wieder erreicht ist. So, aber dann haben wir validierte Daten und brauchen nicht mehr in diesen diskussionsgrauen Bereich über müsste, hätte und könnte uns bewegen, sondern können halt mit einem ganz klaren Ergebnis rausgehen und sowas bauen wir halt in einer Woche. Ne? Also wo man sonst dann halt nicht so noch mit Konzepten beschäftigt oder mit irgendwelchen Markenpositionierungsthemen oder mit irgendwelchen, Stücklisten, wie denn das Produkt aufgebaut sein müsste, hätte oder könnte, da haben wir das Ding schon dreimal fertig und sind schon draußen am Testen mit einem zugegebenermaßen nicht mal perfekten Produkt. Das muss es auch gar nicht sein, sondern aber mit einem echten Kundenfeedback. Und das ist halt der komplette Unterschied darin. Ne?
Ist ja für einen klassisch gelernten Ingenieur natürlich die Höchststrafe, ne? Kein Lastenheft.
Absolut.
Kein Pflichtenheft. Ne?
Das tut ja richtig weh. Das ist wirklich. Ja, und nicht für Ingenieure, ist für Designer genau dasselbe, weil wir arbeiten so, zeig halbfertiges. Da sagt jeder Designer, wie, ich kann kein halbfertiges Logo zeigen von einer Testmarke. Doch, zeig mal. Wie? Nein, mach ich nicht. Doch, 11, hast jetzt eine Stunde Zeit, mach mal 5 Entwürfe und dann um 11 Uhr treffen wir uns mal und das ist dann der haben wir ganz häufig auf Produktnamenentwicklung. Da haben wir früher, glaube ich, monatelang darum entwickelt und die Ergebnisse waren auch nicht wirklich besser. Heute machen wir sowas in einer Stunde. Ja, jeder mal eben kurz was auf dem Tisch, testen das durch und im Rahmen dieser Woche willst du mal, wir dürfen ja keine Rechtsberatung machen, da geht es mal an den Rechtsanwalt, das ist geprüft, sind die wirklich alle frei, dies, das, jenes. Und dann ist hier am Ende der Woche steht dann Produktname. Also was normalerweise ja, wenn man das so herkömmlich rangeht, unmöglich gewesen wäre. Aber wir haben es jetzt immer wieder in allen Prozessen gehabt, dass es doch geht. Das ist total verrückt. Ne?
Das ist ja ein bisschen diese Macher-Thematik. Die sprichst du ja, glaube ich, auch sowohl im Buch als auch in deinem TED-Talk an. Ne, dass wie viel Prozent, 90% labern nur oder diskutieren. Und aber die machen und die belegen, dass es halt einfach entweder linksrum oder rechtsrum geht. Das sind ja eigentlich nur wenige. Ne?
Woran
ja,
das ist auch so, bei uns bewerben sich auch 90% Innovationsmanager. Das Problem ist halt nur, dass den Prozess, so wie wir arbeiten, brauchen wir gar keine Manager. Ja? Ja. Also klar müssen wir auch mal ein Angebot schreiben und so weiter, weil es ist eh alles weitestgehend Makulatur. Was willst du da reinschreiben bei der Innovationsentwicklung? Weil du wenn eh nicht weißt, was am Ende der Woche 100%ig rauskommt, kannst du maximal schreiben, ja, wir arbeiten eine Woche für euch, ja. So ein Angebot ist relativ kurz und knackig. Ne? Von daher, aber das ist tatsächlich so. Also und in der Regel sind ja aber denn die Umsetzer ja vielleicht auch nicht so die, also häufig geht es ein bisschen Introvertiertheit und Umsetzungsfähigkeit sehr stark zusammen. Ist ja jetzt nicht die kompletten Entwickler jetzt irgendwie in so ein Eck stellen, aber es ist so. Also ich von Haus aus bin eigentlich eher introvertiert, merkt man jetzt gerade nicht mehr so, ja gut, aber das hat damit zu tun, weil ich immer halt vorne stehen musste und meine Produkte, Projekte und sonstiges vorstellen musste. Irgendwann bist du an so einem Punkt, wo du sagst, hey, ist mir jetzt auch scheißegal, kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Und es ist tatsächlich, wir haben so eine Umsetzungshemmung. Und wir sind Weltmeister drin, wenn was auf dem Tisch liegt, zu verbessern. Ja, also noch klarer, das weiße Blatt Papier ist die größte Bedrohung der Welt. Wenn da aber schon mal jemand ein grobes Skribbel einer Vision eines Produkts raufgeskribbelt hat, dann können wir es verbessern. Und genau diesen psychologischen Effekt, darauf setzen wir einfach zusammen, pass auf, von da aus iterieren wir einfach. Ne? Also wenn wir jetzt aus dem einen Projekt, ja, wenn wir nicht sagen, was es ist, aber sag mal, es könnte so ähnlich aussehen wie ein zukünftiges Auto, dann sehen die ersten Krickel-Krackels sehen aus wie, denkst du, hat das irgendwie ein Achtjähriger gemalt? Kann ja nicht euer Ernst sein. Ja, das hat der Ingenieur da ran gemalt, weil der einfach auch nicht malen kann. Ja, aber dann geht's weiter zum Designer und der kann das schon deutlich besser in eine Formsprache bringen. Dann kommt nochmal der Ingenieur, in dem Fall vielleicht mit Kabelbindern, Strohhalm und sonstiges oder was in die Kamera gehalten und dann haben wir gedacht, seid ihr ein bisschen bekloppt. Aber ein paar haben es verstanden und dann hat ein 3D-Artist dann schon mal den Mechanismus aufgebaut und so weiter und so weiter. Und plötzlich guckst du irgendwie am Ende so einer Woche auf ein fertiges Produkt und sagst nur, verdammte Axt, kann nicht wahr sein. Haben wir jetzt in einer Woche ein neues Produkt gebaut? Nee, noch nicht komplett durchdekliniert, das nächste Detail und auch definitiv noch keine Stücklisten und finite Elemente, Berechnungskoeffizienten, blablabla. Braucht aber auch noch gar keiner, sondern wir wollen jetzt einmal rausfinden, wird dieses Produkt überhaupt gekauft? Ne, in dem Fall gehen wir dann einmal raus, machen irgendwo so eine Testkampagne, wo Kunden dann aufklicken, sehen das fertige Ding und sagen, oh geil, will ich haben, kaufen. Oder sagen vielleicht auch, nö, kaufe ich jetzt nicht. So, und diese Zahlen messen wir explizit. Und darauf basierend iterieren wir halt vielleicht mal in einen weiteren Sprint oder irgendwas. Und manchmal ist es auch so, dass nur ein einziger ausreicht. Wie jetzt vor kurzem haben wir ein neues Immobilienprodukt entwickelt. Die haben Leute rausgefunden, wer wir sind, weil sie so schlau waren. Das war so eine Testfirma, bei der wir ausgetreten sind. Ne? Da haben die mich um meine Privatnummer angerufen und gesagt, ich will diese Immobilie kaufen. Da muss ich sagen, das ist toll, ich packe sie mit auf die Warnliste. Da bin ich schon drauf. Ich will der Erste sein. Ja, das ist nur ein Test und wir brauchen nur ungefähr ein halbes Jahr, bis es die Wirklichkeit erblickt. Ist mir egal, pack mich darauf. Ne? So, was ist der Effekt? Also, wir haben dann ein klares visuelles Verständnis von einem Produkt, was wir entwickeln wollen, plus eine Liste, Warteliste von Kunden, die das ganze Ding haben wollen und gehen damit zu einem Vorstand, der es entscheiden muss, investieren wir da jetzt wirklich rein. So, und dann ist Vorstände sind auch alles nur Menschen, die sagen dann, holy moly, sowas Geiles habe ich ja noch nie gesehen. Auf zwei Seiten mein komplettes Projekt zusammengefasst. Sieht gut aus, gefällt mir, hier bitte ein bisschen Änderung, da ein bisschen Änderung und die Zahlen gefallen mir. Dann geht doch mal in die nächsten Sprint, in den nächsten Innovation Week rein. Also bis dahin bin ich dabei. Und das Investment ist halt überschaubar. Also er sagt nicht, jetzt hier sind 5 Millionen, jetzt mach mal, sondern nur, dann geht mal in die nächste Iteration rein und mach das bitte. Und dann möchte ich gerne wieder Ergebnisse sehen. Und das hilft halt eben auch den Entscheidern sowas von, dass sie eben nicht immer diese Millionenentscheidungen treffen müssen, wo sie im Zweifel nachher auch ihren Kopf hinhalten müssen. Weil das ist der Hauptgrund, warum eben Innovation so wenig stattfindet, weil wir einfach Angst haben vor dieser massiven Investition.
Hast du, als du die Idee hattest, das Buch zu schreiben, hast du das dann auch so iterativ geschrieben?
Probiert. es gibt ja bei uns dieses Pareto-Prinzip, ne? Klar, wenn wir in so einer Woche schießen, dann ist das nicht 100%. sondern wir schießen immer nur auf 80%, und weil wir auch sagen, ey, die restlichen 20%, die kann der Kunde, die sind alle nicht doof, das kriegen wir alle super perfekt hin. Ne, da jetzt nochmal die letzte Rechtschreibkorrektur, wir verzichten zwar komplett auf Rechtschreibkorrekturen und sowas, ja. Da sind dann halt Rechtschreibfehler scheißegal. Ja, der ist ein CMS-System, ist Standard, dann geht rein, editiert das, mal so ein Ü, und weiter geht's, da brauchst du keine hochbezahlten Experten für. Das kann jeder mal eben so selbst machen. Aber beim Buch ist es tatsächlich auch so, die letzten 20% sind genauso viel Arbeit wie die ersten 80. Musst dich wirklich auch feststellen. Und musste zum Beispiel auch, ich hatte ja auch gedacht, Mensch, wir gehst ein Buch raus, scheiß drauf, ein Lektorat muss reichen. Nee, bei Büchern ist es so, habe ich jetzt gelernt, schmerzhaft gelernt, ne, will ich auch so nicht mehr anders machen, man braucht 5 Lektorate. 5. Von 5 unterschiedlichen Menschen. Und dann hat man es ungefähr einigermaßen fehlerfrei. Hat dafür geführt, dass am Anfang echt böse, richtig böse Rezensionen zum Beispiel auf Amazon hatten, die sind teilweise auch immer noch drin, sondern Motto, muss ja wohl ein Legastheniker gewesen sein, der es geschrieben hat. Aber nein, es ist Bestandteil dieses Prozesses, dass ich habe auch gar kein Problem mit, wir gehen mit Unfertigen raus, ballern erstmal, und in der Regel ist es dann ja auch nicht mehr so, also meine Haltung mittlerweile, war auch mal anders, du kannst die Worte ja verstehen, die da drin sind. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Aber es ist so eingeimpft, dass Sachen richtig sein müssen, und dass diese typisch deutschen Tugenden, dass man eben da unfassbar drauf resoniert. Jetzt haben wir das, der 5., 6. Ist ja auch die zweite Auflage jetzt draus, die erste war ja sofort wegverkauft. Und jetzt ist natürlich auch nochmal wieder jemand rübergegangen und nochmal jemand rübergegangen, und es wird trotzdem nie fehlerfrei sein, ne? Und, aber es spielt mit der Arbeitsweise wieder. Zum Beispiel, genauso arbeiten wir auch bei unseren, wir machen auf LinkedIn eine ganze Menge, so mit Postings und so weiter. Die entstehen teilweise wirklich in 5 Minuten, diese Postings, auch wenn die dann sehr umfangreich aussehen, das sind so Stories und so weiter. Da sind Rechtschreibfehler drin. Ist mir scheißegal, sie gehen raus. Und da gibt's dann so vortreffliche Battles in den Kommentaren, wo dann ein Uniprofessor sagt, ja, was ist denn das für eine Agentur hier, die ja nicht mal in der Lage ist, eine Rechtschreibkorrektur zu machen. Dann kriegt er ganz stumpf die Antwort, ja, werter Herr Professor, das ist eine Agentur, die für ein Namenmachtunternehmen mit 2 bis 3 Buchstaben schon sehr viel Innovation mit auf die Straße gebracht hat, weil sie eben diese Grundhaltung hat. Welche Produkte habt du denn auf die Straße gebracht? Aua! Ja, also sie machen es ein bisschen weniger ins Gesicht, so, aber so ein bisschen Freundlichkeit vielleicht, ne? Sonst kriegt man ja auch mal so diese Shitstorm-Diskussion da, aber das ist schon der Unterschied, dass wir einfach mal wegkommen von diesem perfektionistischen Ultra-Anspruch hinzu, verdammte Axt, was kann ich denn tun, damit das Produkt auf die Straße kommt? Ne? Und andere machen es uns vor, ne? Also nimm mal hier Elon Musk oder irgendwas mit seinem Model 3. Ich war zufällig an dem Tag, wo dieses Model 3, dieser Vorbestellungstag war. Ich weiß nicht, ob das so im Kopf ist. An dem Tag war ich bei Volkswagen. Projekt. Irgendwann starten alle im Rahmen eines elendig andauernden Meetings nur noch alle aufs Handy. So, was ist los? Stand einer auf und ging so Richtung Fenster mit so einem wirklich arg betretenen Gesicht, drehte sich um und sagte dann so, meine Herren, nun, dass das immer bewusst ist, da hat gerade jemand mehr Fahrzeuge verkauft, also in Klammern Anzahlung einkassiert, ich glaube $1,000 war es damals, für ein Fahrzeug, was es nicht mal gibt, als unsere Gesamtjahresproduktion unseres bestfunktionierenden Modells draußen. Ich glaube, wir müssen was ändern. Also, klar, ne? Und er hat dann ja auch dann alle Zeitkorridore dahinter gerissen, aber er hatte die, witzigerweise, als erstes die Produktvision draußen. Das Ding sah eigentlich ganz geil aus. Leute waren bereit, in diese Idee zu investieren mit 1.000 Euro. Und da sind natürlich auf dem Weg dahin auch einige abgesprungen, aber verdammte Axt, schau mal, wo er heute steht. Ne? Und damals haben, ich weiß, dann ging es dann los mit der Diskussion, ja, aber die hier Spaltmaße, Motorenbau, das können die alles überhaupt nicht. Da warten wir erstmal ab. Ne? Das waren so die typischen Diskussionen auch. Ne? Vor allem in der angehenden Raucherpause nach wurde dann vortrefflich diffamiert, ja, aber die können das ja alle gar nicht. Die müssen erstmal beweisen, dass sie ein Auto bauen. Jetzt sehen wir mal, wo die heute stehen.
Ja, ich bin mittlerweile einer der wertvollsten, zumindest Automobilunternehmen der Welt.
Zumindest was die Bewertung anbelangt, ne?
Ja, gut, klar. Ja,
so, alles gut. Und auch die Deutschen in keiner Weise abschreiben, und das hat auch viel Vorteil, wenn man dann Qualität, Qualität, Qualität. Aber ist tatsächlich so, in unserem Prozess legen wir gar keinen Wert auf Qualität. Das ist richtig gemein. Das tut auch richtig, richtig weh. Aber es hilft halt nur sehr beschränkt. Ne? Sondern es kann durchaus mal sein, dass wir auch Kunden haben, die bei uns dann sagen, ey, ich habe ein ganz geringes Budget, ich will ein Startup in einer Woche bauen. Und mir ist Qualität eigentlich egal. Ich will erstmal nur die Antwort, ob diese Produktidee, die ich habe, ob sie draußen funktioniert. Und wenn dann kriegt er die Antwort von uns, okay, wenn du bereit bist, diesen Höllenritt in einer Woche zu gehen, da kriegen wir hin, können wir machen. Kein Problem. Wir haben schon in einer Woche vom Geschäftsmodell über Erscheinungsbild, über Online-Auftritt, über Produktdefinition, über Produktfotos, Online-Shop, Online-Kampagne, alles in einer Woche. Das geht. Das funktioniert. Da darf man natürlich nicht in die Details gucken. Da zwickt es nochmal hier, da zwickt es nochmal da, dann sitzt nicht alles hundertprozentig richtig schön. Wir stellen aber auch fest, dass Kunden das teilweise gar nicht sehen. Ja? Also hier, die Spaltmaße. Die müssen erstmal die Spaltmaße machen. Ne? Also auch das wird teilweise nicht gesehen. Ist einfach so. Sondern die sagen, ey, das ist ein geiler Service, den buche ich. Das mache ich. Ne? Ja, schon interessant. Also das ist eine komplett andere Grundhaltung drin. Und wenn das natürlich zusammen kombinierst mit Menschen, die richtig leidenschaftlich Bock haben, solche Sachen zu gestalten und auch Lust haben, alles zu geben, weil da bist du am Freitag teilweise auch mal mit einem durchgeschwitzten Shirt irgendwie am Start und justierst nochmal hier, nochmal da, bevor du dann auf den Knopf drückst und alles geht online und alles ist fertig oder der Prototyp wird übergeben. Da gehört halt ein spezieller Schlachtmensch dazu auch. Ne? Das kannst du halt nicht mit dem Oberinspektor des Qualitätsmanagements machen. Ne? Der kriegt dann Flöhe und rennt weg. Ne?
Ja, im Prinzip ist es ja aber auch das Modell des lebenslangen Lernens eigentlich, ne? Also, dass man, ja. Ich glaube, hier gerade speziell hier, ich bin schon wieder bei Deutschland, aber ich glaube, hier wird viel Wissen verwaltet, ja, üblicherweise. Und diese Idee, bis zu seinem letzten, sage ich jetzt mal, Arbeitstag eigentlich immer zu lernen, das wird uns in Zukunft auch, ich glaube auch, zum Beispiel diese Corona-Pandemie hat das gezeigt. Also, wenn ich als Unternehmen, ich nenne das immer so die, sozusagen, das sind so die Bauchmuskeln, die Körperspannung, die so ein Unternehmen hat, ist, wie gut es lernen kann, ne?
Ja, ist absolut so. Bin ich total dabei. Aber heißt aber Umkehrschluss natürlich, dass wir uns auch unsere Titel und unsere Zertifikate und alles, was wir da haben, deutlich weniger einbilden sollten. Ne? Mhm. Weil Wissen ist im Prinzip durch Google überall erreichbar. Klar, muss man es auch noch anwenden können, gar keine Frage. Aber das ist so, dass wir jede Woche teilweise von einem Tag auf den anderen mit neuen Technologien das auseinandersetzen müssen. Suchen uns die Experten dazu, rufen die an, bringen die mit in den Prozess rein. Das ist die Definition von lebenslangem Lernen. Also das ist nicht, also ich habe es dann hier das Uni-Studium absolviert und jetzt bin ich der Schlaue, sondern nee, die Offenheit dafür zu sagen, okay, ich gehe da jetzt rein und ich habe keine Angst davor, was da auf mich zukommt, sondern hey, dann ist es halt photonische Bauteilplatzierung oder was weiß ich, ja, erstmal reingucken. Also, weil wir müssen ja auch nicht schlauer sein als die Experten auf Kundenseite, mit denen wir ja häufig zusammenarbeiten, sondern wir müssen es ja nur, also wir zum Beispiel müssen es ja nur schaffen, dass wir jetzt endlich mal uns zusammenreißen und ein Produkt auf die Straße bringen und uns testen können. Und alles andere können wir im Nachgang noch irgendwie immer noch iterieren und fertig machen. Also wenn wir jetzt feststellen, dies, das, jenes ist noch nicht perfekt, dann kriegst du ja ein Kundenfeedback. Die Kunden sagen dir sofort, wenn was nicht perfekt ist, ja, die Spaltmaße passen nicht, könnt ihr das mal schöner machen. Ah, Spaltmaße, wir sind das. Ne? Kannten die Amis vielleicht noch nicht so richtig. Aber wenn man sich heute anguckt, jetzt können sie Spaltmaße, ne? Also ganz gut sogar. Gab es eine witzige Diskussion vor kurzem noch dazu. Also das sind halt so Dinge, die kannst du halt lernen auf dem Weg dahin. Ne? Aber was du halt nicht lernen kannst, ist diese Offenheit, verdammte Axt, ich gehe mal ran an diesen Prozess und wir machen erstmal einfach. Ne? Das ist eher Haltungsfrage dann. Ne?
Ja, und ich glaube, da schließt sich auch der Kreis dann. Ne? Und ich glaube, das beschreibt dein Buch ja eigentlich auch ganz schön, dass das funktioniert natürlich dann auch nur in Unternehmen und auch in Agenturen wie deiner, wenn nicht in Kultur, und das ist für mich immer so die Summe der Haltung der einzelnen Menschen, die machen ja die Kultur in so einem Laden aus, wenn die von oben bis unten so ist, ne, dass man dann sagt, Fehler ist eher was zum Lernen. Ich glaube, Jürgen Klopp hat mal gesagt, also wenn du vorbeischießt, dann ist das nicht schlecht, sondern es ist eine Information, die du nutzen kannst, um beim nächsten Mal besser zu schießen. Ja.
Jein. Also, ich glaube, dass dieses Thema Innovationskultur auch ein riesengroßer Irrglaube ist. Also ich kann nicht ein komplettes Unternehmen vom Pförtner bis hin zum Vorstand alle auf Innovationskultur trimmen von jedem Tag. Das geht einfach nicht. Also, weil das würde immer bedeuten, dass alle wie die Fackel durch die Gegend rennen und mit riesengroßen Augen auf dich das stürzen, was wir jetzt gerade innovieren können. Das ist Quatsch. Wir brauchen auch die Leute, die morgens zur Arbeit schlurfen, ganz entspannt sich ihre Excel-Files öffnen und dann die Abrechnung durchrobotten. Brauchen wir. Definitiv sind wichtig. Wir brauchen die Leute, die im Tagesgeschäft uns unterstützen. Die sind wichtig und die müssen nicht alle innovativ werden. Aber wir brauchen auch Phasen und deswegen arbeiten wir auch in diesem Wochenmodell, wo wir sagen, pass mal auf, ihr habt doch da so ein paar Knispels in der Abteilung, die kennt ihr garantiert. Die haben so richtig Bock. Hol die mal raus und gebt dir mal eine Woche Urlaub. Schick die mal zu uns, oder aktuell machen wir es ja alles per Video, aber schick die mal zu uns hier Und dann gebt denen doch mal eine Woche frei, dass sie mal einmal an dem arbeiten dürfen, wo die richtig verbrennen. Und ich schwöre dir, da kommt was Unfassbares bei raus. Und die kommen völlig energetisiert zurück in die Unternehmen und haben was Greifbares geschaffen. Haben nicht nur irgendeine neue Methode gelernt, sondern haben schon irgendwie einen Working Prototype dabei, eine fertige Produktvision und erste Antworten, dass der ganze Quatsch sogar funktioniert. Und dann schafft ihr das auch mit dem eigenen Team, eben mit den Leuten, die vielleicht auch ein bisschen weniger brennen, das in die Umsetzung zu bringen. Und das geht. Und wenn es zum Stocken kommt, dann schickt nochmal die anderen hierher und dann machen wir einen Umsetzungssprint und gucken mal, ob wir wir können auch einen Stücklisten-Sprint machen oder irgendeinen Scheiß, ne? Wenn das in manchen Firmen wirklich ernsthaft 3 Monate dauert, bis die Stückliste steht, wo ich denke, kann ja ernst sein. Und dann, komm, mach fertig hier. Da kriegen wir gemeinsam hin. Einmal Vollgas, voll konzentriert, Tagesgeschäft, alles andere aus, Handy weg, nur konzentrieren auf eine Aufgabe. Das ist ja auch ein Großteil dieser Magic Domain.
Lars, wunderbar. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Dein Buch Get Real Innovation kriegt man wo in meinem Buchhandel irgendwie. Wer soll es lesen? Was ist da deine Zielgruppe? Was wünschst du dir? Wer soll es lesen?
Also Buchhandel, jein. Ist tatsächlich Amazon. Ich weiß, da sind nicht alle Fans von, aber Amazon ist tatsächlich da the place to be. Wer sollte das lesen? Also alle die so ein bisschen, also ich sag mal so, von denen Menschen, die so ein bisschen diese Leuchttürme in Unternehmen sind, ja, die so sagen, Mensch, scheiße, ich habe schon eigentlich richtig Bock, was zu bewegen, aber ich werde von dem ausgebremst und dann komme ich hier in den Prozess und dann geht dies nicht und es kotzt mich irgendwie so massiv an. Entschuldigung für die klaren Worte, aber das ist genau das Feedback, was wir so bekommen. Ich glaube, denen hilft das, wenn die sowas lesen, zu sagen, ach da gibt's noch Wege. Ach so, da sind ganz viele Kapitel zum Beispiel drin, wie ich ganz konkret meine Shareholder abholen könnte oder Mitglieder im Projekt, die irgendwie so die Dauersperre sind. Was mache ich denn mit denen? Ne? Das sind ja solche Themen dann irgendwie mal. Und denen hilft's am meisten. Ne? Also oder Leute, die sagen, ich wollte schon immer mal so ein Produkt an den Start bringen. Ja, wenn es im Ideenstadium klemmt, und immer da klemmen bleibt, dann wirst du dich irgendwann zu Tode ärgern. Mach doch einfach mal und hier findest du die Tools und Tricks, mit denen du es machen könntest. Also für die ist es absolut Gold wert. Und es ist halt für den, der sich wohlfühlt in seiner Filterblase, Excel-Cheats von A bis Z runter zu rabotten, der wird mit dem Buch nicht glücklich. Ne? Sondern es sind eher die wirklich Bock haben, was zu gestalten und aber auch immer wieder so gegen Wände rennen. Also da gehöre ich zum Beispiel auch zu. Ne? Deswegen habe ich sowas ja geschrieben. Ich habe gesagt, du musst doch einfach so Bücher geben, wo die Leute endlich denken, kann doch nicht wahr sein. Mir hilft auch nicht die Methode 38b, wenn um mich herum immer wieder ich mit 38b gegen die Wand fahre. Ne? So. Also eher wir nennen immer diese Leuchtturmtypen in den Unternehmen, die auch jeder irgendwie kennt, ne? die trotz 18 Mal gegen die Wand gelaufen immer noch irgendwie so ein bisschen komisch strahlen. Das sind sie. Ne?
Also ich finde, es können auch Leute lesen, die also finde ich jetzt so aus meiner Perspektive, also vielleicht auch Unternehmer, vielleicht nicht von den ganz großen Unternehmen, sondern eher den kleineren, die das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht und wie fange ich denn an in meinem eigenen Laden, vielleicht Transformationsprozess.
So, das ja sowieso, also für Unternehmer sowieso, ne? Also die alle immer so über Kulturwandel, ihr müsst Kulturwandel machen, wo ich sage, nee, musst du nicht, vergiss es. Nie im Leben wirst du dein gesamtes Unternehmen auf Kulturwandel von links nach rechts, vergiss es einfach. Ne? Nimm die Leuchte, also warum auch? Das Unternehmen läuft ja in der Regel. Was euch meistens fehlt, sind nur neue innovative Produkte, um dann damit es wieder läuft. Nee, nimm deine Leuchttürme, mach das mit denen zusammen, pick die raus, schick die mal in so eine Woche rein, gib die ein bisschen Budget, gib die ein bisschen Freiheiten. Du wirst dich wundern, was da für eine Bombe rauskommt. Ne? Aber eben halt auch ein ganz klares Ziel drin. Ja, also ich bin ja mittlerweile überzeugt, du kriegst Unternehmen nicht kulturgewandelt oder irgendwie sowas. Ne? Da sind ja auch, gibt es jetzt die Studien, wie groß die Scheiterquoten sind im Kulturwandel. Und selbst wenn du dann nicht weiter investierst, dann bleibst du sofort auch wieder stehen. Verdammt schwierig alles sowas, ne? Sondern musst du irgendwie ein alternatives Modell dafür geben. Und natürlich kann auch nicht jeder sein Leben lang nur Vollgas geben, genau nicht. Ne? Aber dafür, dass man sich so Zeitmomente rausknapst und sagt, okay, da in der Kalenderwoche, da ballern wir jetzt raus und danach zerren wir davon und dann irgendwo holen wir uns nochmal wieder so eine Woche. So. Ich glaube, das ist das Prinzip, zumindest jetzt aktuell bei uns, wo ich sage, verdammte Axt, das läuft irgendwie ein bisschen besser. Ne? Einhergehend, dass man weiß, für was man brennt. Ne? Also das ist natürlich ganz entscheidend. Ne? Also das geht nicht mit Nicht-Fackeln, ne? Dann wird es schwierig. Ne?
Also immer, fragt ihr mir zuerst nach dem Warum. Ja, Lars, vielen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, am besten folgt Lars bei LinkedIn. Guckt euch seinen TED-Talk an. Wir werden das alles auch in den Shownotes verlinken. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, das digitale Sofa-Spezial, dann gebt uns einen Daumen hoch und 5 Sterne Deluxe. Lieber Lars, viele Grüße nach Oldenburg. Ja, wie kam ich nach Hamburg, mein Gott. Und bleib bitte gesund.
Das wünsche ich dir auch ganz vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr schön.
Bis dann. Tschüss.